Sie heisst Ursula Amherd, wohnt dort zu Gamsen. Sie hat einen spannenden Beruf, finde ich, nämlich Pflegefachfrau Psychiatrie, und über ihren Beruf, aber auch über ihre Hobbys, Jago und Fußball, wollen wir mehr erfahren heute im zum Kaffee. Schön, Sie hier. Guten Tag, Ul.
Guten Tag, Ul.
Ihr habt eine psychiatrische Krankenpflege zu Bern gelernt, seid während der Ausbildung in der Klinik Waldau gewesen, nachher auch ein Jahr in der psychiatrischen Universitätsklinik Bern geschafft. Längere Zeit seid ihr jetzt in München-Buchsee in einer Privatklinik gewesen, bis ihr dann wieder hier in das Obermallis seid zurückgekommen und seit 2003 eigentlich im Psychiatriezentrum Obermallis arbeitet. Der Beruf, eben Pflegefachfrau Psychiatrie, den für mich sehr spannend in meinen Ohren. Ich habe noch nie mit jemandem, Gott sei Dank, zu tun gehabt. Und ihr seid mein erster Kaffeegast von diesem Bereich. Ein Laie weiss, ihr seid im Kontakt mit Menschen, Menschen, die es euch nicht unbedingt so gut geht, je nachdem, wo ihr Medikamente verkommt. Ja, wie arbeitet ihr genau? Können wir das erklären?
Also, vielleicht würde ich sagen, ich arbeite im Bereich Tagesklinik, das heisst, diesen Leuten geht es schon ziemlich besser. Die sind eigentlich so in einer stabileren Phase. Die wohnen alle daheim oder in einer Wohngruppe. Und die so zu mir kommen, und, ja, aber sind so zwischen 18 und 50 oder 60-Jährige. Und es ist sehr spannend mit diesen Menschen, weil die in verschiedenen Lebensabschnitten halt immer jetzt eine Krise haben und von uns Unterstützung kriegen, um wieder zurück ins Leben zu gehen und so ein bisschen Startschuss von uns brauchen.
18 ist aber schon relativ jung.
Das ist halt so, dass eigentlich, wenn wir die Psychiatrie anschauen, wir haben Kinder-Jugendpsychiatrie, wo unten an Ziders ist, wo Jugendliche sind, die Probleme haben. Und ab 18 gilt eigentlich schon Erwachsenenpsychiatrie. Das heisst, auch wenn ein junger Mensch ab 18 eigentlich in einer schwierigeren Krise ist, wo mehr Unterstützung braucht, schon die werden eigentlich nachher psychiatrisch stationär aufgenommen. Und das Gleiche gilt eigentlich auch, wenn sie nicht so ein bisschen stabiler sind, dass sie eigentlich ab 18 Tagen eine Klinik kommen.
Schicksal ist ja auch immer so ein Stichwort, das einem in sich kommt, wenn man an Psychiatrie denkt. Welche Schicksal gibt einem persönlich noch, welche Geschichten?
Also ich muss natürlich sagen, wenn es Menschen sind, die gleich eine längere Phase, sagen wir ein sogenanntes normales Leben kennen, wir können geniessen, Partnerschaft, Familie und so, wo wenigstens da so ein bisschen Ressourcen haben, dann geht das, was mich immer sehr betroffen macht, wenn es dann nachher da zum Teil, wenn ich daran denke, wenn es um Kinder geht, weil ich selber auch Mütter bin, wo mir das sehr am Herzen ist, dass sie da auch Kinder von Leuten, die Probleme haben, dass sie vor allem die Unterstützung kriegen und dass man die nicht vergisst. Und das geht mir immer so am nächsten, wenn die Kinder betroffen sind.
Können Sie sich aber gleich ein bisschen distanzieren zu diesen Fällen?
Also ich muss sagen, ich habe eigentlich die Distanzierung schon früher in der Wahl vom Beruf gemacht. Wir haben nicht die Möglichkeit gehabt, nach der Ausbildung in Kinder- und Jugendpsychiatrie zu gehen. Und da muss ich ganz klar sagen, habe ich gemerkt, da kann ich mich wie zu wenig abgrenzen als Mütter. Ich würde da fast wahrscheinlich als Mütter und zu wenig als Profi denken. Und habe mich dadurch eigentlich für die Erwachsenenpsychiatrie entschieden.
Was durch so eine Amherd am Beruf Pflegefachfrau Psychiatrie fasziniert, wollen wir natürlich euch wissen, klären das hier im nächsten Teil. Das ist die Sendung zum Kaffee von heute mit der Ursula Amherd von Gamsen. Sie ist Pflegefachfrau Psychiatrie. Zuerst hat er noch das Lehrersemi gemacht. Nachher hat er eigentlich einen ganz anderen Berufsweg eingeschlagen. Was hat ihn an diesem Beruf fasziniert, interessiert?
Also, um ganz ehrlich zu sein, Psychiatrie ist kein Träumberuf. Also, wenn man mich mit 15, 16 gefragt hat, habe ich gesagt, effektiv gesagt, geht es dir eigentlich noch mit so Psychos oder so? Also, es ist gelogen, wenn man sagt, dass man das vom Jugendalter will. Ich bin eigentlich drin gewachsen, nach der Ausbildung zum Lehrerinnenseminar. Wir sagen, das abgeschlossen, müssen sagen, ich bin eigentlich auch nicht nur so der Theoretiker und die Vorstellung nur einer Schule. Und bin auf Bahn gegangen, bin eigentlich zuerst von der Pike auf als Hilfsschwester geschafft, hat man dem damals noch gesagt. Also ich bin als Ungelehrte in Psychiatrie und man soll sagen, am Anfang habe ich euch zum Teil bei diesen Chronifizierten völlig Respekt gehabt. Ich dachte, oh ja, gut, also wenn sie doch fragen, hast du einen Sieger, hast du einen Stutz, oder? Habe ich recht Operierungsängste gehabt. Und nachher bist du eigentlich euch drin gewachsen. Und dann hast du die Möglichkeit gehabt, als Erwachsene, wenn du schon abgeschlossene Berufslehre oder eine Ausbildung gehabt hast, eigentlich für einen guten Lohn nochmal eine Lehre zu machen. Und das hat mich interessiert. Ich dachte, ja, warum nicht nochmal etwas lehren? Und eigentlich ist das nicht so weit weg, weil du hast auch Psychologie gehabt im Seminar, du hast auch Pädagogik gehabt, mit den Leuten umgehen, halt auch mit Kindern, aber ist nicht so weit weg. Und dann bin ich eigentlich so drauf gekommen, dass ich nochmal gefunden habe, ich mache das. Und habe dann mich entschlossen, nochmal 3 Jahre Lehrausbildung zu machen als psychiatrische Krankenpflege, die so gemischt ist mit Somatik, aber auch bei Psychiatrie.
Aber heute könnt ihr sagen, das ist eigentlich der Beruf, der mir gefällt.
Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Obwohl dass ich Kind habe, bin ich jetzt 25 Jahre im Beruf, bin immer berufstätig, ich hatte nie Pause. Und es gibt, glaube ich, nicht einen Tag, wo ich sagen kann, nein, und da hast du etwas Falsches gemacht oder jetzt hast du mal genug von dem. Es gefällt mir eigentlich immer noch, jeden Tag. Ich gehe mit Freude arbeiten.
Wie sieht denn so ein Alltag, wenn man dem überhaupt so sagen kann, Alltag, uns im Psychiatriezentrum Oberwallis in der Tagesklinik?
Also es ist eigentlich bekannt, sogar eigentlich läuft es so ähnlich wie in der Somatik, in Psychiatrie, dass wir am Morgen um 8 Uhr fangen wir an, der trudelt eins nach dem anderen, macht, sind alle vom Team da. Wir haben so eine Liste, wo alle Patienten nochmal draufstehen, hocken kurz zusammen, schauen den Tag an und sagen, haben wir Sitzungen, haben wir Rapporte, welcher Patient hat was für ein Gespräch. Und kurz an, wenn eins gefällt, weil immer die Teilzeit da sind, ist bei dem etwas gelaufen, wie geht es bei dem weiter, was ist bei dem für ein Ziel. Und nachher um 9 Uhr kommen dann die Patienten. Und dann haben wir so eine Morgenrunde, sagen wir, hocken wir zusammen, begrüßen sie. Und dann geht es uns auch darum, ein bisschen der erste Eindruck, wie geht es ihnen heute? Mhm. Haben sie geschlafen? Wie sind sie zweg? Und die so eine Runde mit ihnen starten. Und nachher, nachdem gehen sie in die Gruppe, wo zum Teil die Ergotherapeuten übernehmen oder auch die Pflegefachfrauen, die mit ihnen etwas machen. Und so sieht nachher ist ein Tag aus, wir sind uns selbst versorgen. Wir kochen jeden Tag selber mit ihnen. Und das ist eigentlich, nachher am Nachmittag sind auch wieder Gruppen und nachher haben wir nur so um 3:30 in die Schlussrunde und nachher um 4 gehen die Patienten heim. Und wir haben dann noch Zeit für Dokumentieren, für Einschreiben oder Besprechungen.
Für so Büroarbeit.
Genau.
Jetzt gerade ein aktuelles Beispiel, ist ja da der Norweger gesehen, der Attentäter von knapp einer Woche. Hat mir ja gehört, sagen, dass er geisteskrank ist. Was habt ihr darüber gedacht, wenn das passiert ist? Was habt ihr gedacht, was ist das für ein Mensch?
Also ich bin sehr betroffen gewesen, gerade auch, wenn man von diesem Beruf kommt. Und es hat mir einfach auch so aufgezeigt, dass gerade Leute, die wahrscheinlich, sage jetzt mal, irgendwie, wir sagen dem im Volksmund, eine Sicherung durchgeht, dass überhaupt so ohne Gefühl und Betroffenheit Kinder, Erwachsene umbringt, ohne daran zu denken, dass Familien dran sind, dass ich denke, auch so das Bewusstsein, dass es verrückt ist, dass man trotz aller Kenntnis einfach nur an die Leute dran sieht und nicht drin. Man weiss eigentlich, trotz allem hat wie ein Mensch einen verborgenen Teil, wenn er das nicht preisgibt, kommen wir nie darauf, dass mit dem etwas nicht stimmt. Wenn wir in der Gesellschaft denken, jemand steht auf, geht arbeiten, er grüßt und er geht vorbei, dann denken wir, ist nichts Besseres. Und ich denke, das ist auch ein Mensch, der für mich wie so wahrscheinlich so ein Doppelleben geführt hat. In Schein und Fanatismus einerseits und Krankheit und daneben vielleicht hat er ganz normal funktioniert.
Mhm. Also man hat ja gesagt, aber normal sieht er ja eigentlich uns, also nichts Verdächtiges, wenn man da so eigentlich, so sonst sich das vorstellt. Warum ist denn das jemand, wenn jemand etwas am Herzen hat oder an der Lunge, da kommt viel Mitleid von Mitmenschen, ist aber jemand geisteskrank, sagt man, der spinnt und geht muss um den Weg. Warum ist das so? Was meinen ihr?
Ich denke einfach, das hat auch mit uns Menschen selber zu tun, dass wir gar etwas wollen fassbar haben. Wir wollen etwas sehen. Und das sagen unsere Patienten auch, die psychiatrische Unterstützung brauchen oft. Ich habe viel lieber einen Beinbruch und einen Gips drum und dann wissen die Leute, dass es mir gut geht. Aber jemand, der depressiv ist, der innerlich einfach irgendwie der Antrieb fehlt, der eine tiefe Traurigkeit hat und wo der Sinn im Leben nicht sieht. Sie sagen immer, das sehen die anderen nicht. Und die anderen haben das Gefühl, wenn man ein bisschen will und wenn du dich zusammennimmst, dann geht es dir schon. Kein Mensch erwartet von jemandem, der das Bein gebrochen hat, dass der ohne Krieg und Gips läuft. Und bei der Psychiatrie ist es nachher auch so, trotzdem erwartet man von ihnen, wenn du ein bisschen zusammennimmst, das geht es. Und das ist so ein bisschen in uns Menschen drin. Und das macht es den Patienten nicht immer einfach, Verständnis zu finden, weil die Leute so ein bisschen eine falsche Erwartung haben.
Zum Kaffee.
Ursula Amherd, wie es gerade vorher davon kam, im vorderen Teil. Wenn man jemanden geisteskrank sieht auf der Straße oder hat es im Umfeld, geht man gerne mal aus dem Weg. Anders ist das bei anderen Krankheiten, die man sieht, wo ihr jetzt zum Beispiel Gebrung und Beinbruch, da bekommt man Mitleid, Blumengeschichte. Aber wenn man etwas an der Seele hat, ist das meistens nicht so der Fall. Was ist so ein Tipp, den ihr jetzt aus der Berufserfahrung kennt, sagen, wie soll man reagieren oder was soll man machen?
Also ich denke, Wenn wir uns mal daran erinnern, würde ich einfach euch sagen, es gibt so ein Sprichwort, der Stein, den man am weitesten treibt, kommt dann wieder zurück. Und da sollten wir einfach auch daran denken, dass das Menschen sind. Die sind einfach so auf die Wahl gekommen. Die haben ihre Geschichte, die haben einfach schwierige Lebenssituationen erlebt, wo sie nachher einfach professionelle Hilfe gebraucht haben oder brauchen. Und denken wir einfach daran, auch wir wissen nicht, was im Leben noch passiert. Jedem von uns kann eine Lebenssituation sein, sei es durch einen Todesfall, in einer Krise, in einer Partnerschaft, Scheidung, auch beruflich, in einer Überforderungssituation, wo wir plötzlich nicht mehr selber daraus kommen, wo wir in Not geraten, sagen wir, wo wir einfach angewiesen sind, dass wir professionelle Hilfe anfordern. Das heisst eben psychiatrische Hilfe, Psychologe oder so. Und darum sage ich immer, geht doch auch mit diesen Leuten um, wie mit allen anderen, mit Respekt und Anstand. Und dann kann man, glaube ich, nichts falsch machen.
Er hat vorher auch eine Weiterbildung gemacht. Und zwar ist es gegangen, Familienunternehmen der blinden Fleck der Familientherapie. Und was ist da genau gegangen?
Also da hat unser Chefarzt hat einen Professor eingeladen von Deutschland. Und der hat er uns ganz interessant einmal wieder so bewusst gemacht, dass einfach die Familie selber einfach euer System ist und dass da jeder seine Rolle hat und dass wir nicht vergessen, dass die bei uns sind, als sogenannte Patienten, teilweise einfach Symptomträger sind, aber dass natürlich auch die immer im System drin sind. Da hat es Geschwister, da ist eine Mutter und ein Vater und so ein bisschen salopp gesagt, ist nicht immer gesagt, ob der Richtige bei uns ist, der behandelt werden muss. Er ist einfach der Schwächste ist, der die Symptome trägt. Und das hat uns einfach auch gut gegeben, da wieder so zu bewusst sein, dass wir daran denken, dass ein Mensch immer in ein System eingebettet ist. Ja. Und das ist einfach schon noch wichtig in unserem Beruf. Jetzt, ich als Pflegefachfrau habe nicht die Verantwortung, die Gespräche zu leiten. Das macht der Arzt, der Psychiater. Aber gleich, weil ich mit ihnen zu tun habe, ist wichtig, so die Sensibilisierung, dass es nur ein Teil vom System ist, der bei uns ist. Und dass man vielleicht, bevor man jemanden wieder heimschickt oder heimgeht, die anderen einmal einladen und fragen, wie geht es auch mit ihm? Oder so ein bisschen die Erwartungen zu klären.
Liegt in der Familie der Ursprungproblem, sagen wir plakativ, wenn jemand ein schlechtes Familienverhältnis hatte, schlimme Erfahrungen in der Jugend oder in der Kindheit, je nachdem, wie missbraucht wurde, dem kann es später gar nicht gut gehen?
So kann man das nicht sagen. Es wäre fast, in dem Sinne es einfach. Also, es kommt einfach euch, nicht jeder Mensch hat die gleichen Strategien, wenn er mit Problemen oder mit Emotionen umgeht. Es gibt Leute, die sehr gut eigentlich, auch wenn sie eine schwierige Jugend oder auch nicht das einfachste Heim haben, die sehr wohl ihren Weg beruflich wie privat gehen können. So mit treibenden Sport, einer dort vielleicht Musik machen, hat einfach Strategien, wenn er auch mit seinen Sachen umgeht. Und dann gibt es einfach Leute, die nachher halt die Strategie nicht so entwickelt haben, wo der Selbstwert nachher nicht da ist, wo eigentlich später darunter leiden, dass sie sich minderwertig fühlen. Und die, ja, die kehren nachher zu denen, wir sagen, dem eine gewisse Vulnerabilität, also so eine gewisse schwache Anfälligkeit, wo einfach nachher eine Krankheit oder wirklich eine psychische Krankheit ausbricht.
Ihr selber habt ja auch zwei Kinder, also in einer Familie seid ihr drin. Was ist das A und O in einer Familie eurer Meinung nach?
Also, ich habe so in dem Sinn euch selber einen Lehrplatz müssen zahlen. Also, ich bin euch mit dem Kind jetzt schon 8 Jahre allein. Ich bin geschieden und habe euch selber da müssen merken nachher an mir selber, dass ich euch immer, dass man sich selber muss schaffen. Und dass man nachher einfach euch, sei es euch in so einer Situation, ich meine, es wäre gelogen, wenn ich sage, euch da habe ich am Anfang Ärger gehabt oder bin krank gewesen in so Situationen. Aber nachher euch so den Weg gehen und sagen, es ist wichtig jetzt bei mir, wo Kind das, es geht um Kind, was sie brauchen. Sie brauchen einen Vater und eine Mutter. Und sie haben euch beide garen. Und wenn ich jetzt da als Mutter irgendwo nur auf meinem Trip fahre, ich bin gekränkt worden und würde über einen Vater herziehen, nehme ich dem Kind etwas. Und ich denke, wenn man es irgendwie auf die Reihe kriegt, ist es einfach wichtig, gerade auch in einer Familie, dass man kann relativieren kann, ein Fünfe lassen gerade sein, wie jedem Schienen Platz geben. Und Kind lassen Kind sein, die Erwachsenen erwachsen sein.
Hypernova Higher Ground hier kehrt auf RRO. Wir sind in der Sendung zum Kaffee mit der Ursula Amherd. Wenn ihr nicht im Psychiatriezentrum Oberwallis in der Tagesklinik arbeitet, seid ihr entweder vom Schiessplatz, auf dem Schuttplatz oder am Jago, je nach Jahreszeit. Gestern habe ich ihn gerade telefonisch erreicht, als er auf dem Schiessplatz war. Was gefällt dir an diesem Hobby Schiessen jetzt?
Ja, da ich ja seit jetzt 4. Jahr die Jagdpatente lese, ich gehe mit meinen 2 Brüdern auf die Jagd, ist natürlich das auch so, wenn man es seriös machen will, sollte man dann auch treffen und vielleicht dann nicht das Tier nur verletzen. Und dann ist das A und O, dass man eigentlich bei einer schon ein bisschen knapp dran hat, dass man einfach heute Jahr durch ein bisschen gegen die Schiessübungen machen, unten an den Fisch beim Schiessstand, dass man auch sicher ist, die Handhabung hat und so. Und darum bin ich gestern da unten auf dem Schiessplatz, weil ich am September schon die Jagd wieder anfängt, Hochjagd.
Genau, es geht schon bald wieder los. Was ist denn so ein größter Erfolg gewesen, wo ihr stolz seid?
Also im ersten Jahr auf der Jagd hatte ich das Glück gehabt, dass dann zuerst einmal eine Hirschkuh schiessen konnte. Das ist wirklich so für mich gross nervös ins Zitro und nachher so der Erfolg. Aber ich muss ehrlich sagen, es geht mir nicht einmal so sehr, nur eigentlich ein Tier zu erlegen. Es ist einfach, wenn man im Alltag, ich bin berufstätig, Kind, viele Sachen am Tor. Es gibt nichts Schöneres, als die 14 Tage da oben am Wald sind und die Stille und die Tiere beobachten und einfach mal den Gedanken anhängen. Das schätze ich noch fast viel mehr. Und die Kollegschaft natürlich mit meinen Brüdern, die ich habe.
Ja, also sind wir immer zu dritt unterwegs?
Also wir sind zu dritt unterwegs, weil man sich einfach bewusst sein muss, die Jagd heisst ja euch, wenn man das Tier erlegt hat und so, das müssen wir ja den Ganzen abbringen. Also das darf man nicht verschneiden oder kann Helikopter kommen. Und wenn er jetzt wieder im Simplogebiet, im Obernessental, und wenn er dann da einen Hirsch erlegt, muss er dann einen Preis schrecken. Und ich muss euch ehrlich sagen, als Frau euch muss man sich bewusst sein, ich könnte dann nur Eichhörnchen jagen, wenn ich das allein müsste im Brinnen. Also so Spass gesagt. Aber weil darum braucht es schon euch jetzt mit den Brüdern, die Männern sind, die Kraft haben und dem für zu helfen.
Und ihr habt noch ein anderes interessantes Hobby. Ihr seid das erste Vorstandsmitglied vom FC Brigg in 100 Jahren, wo ein Freude ist. Fußball ist also auch noch ein Hobby, aber da seid ihr drauf gekommen wegen der Kinder.
Ja, das eigentlich angefangen hat uns ein bisschen atypisch, aber eigentlich die Tochter war angefressen mit Fußballschule und hat angefangen. Und dann ist der Sohn angefangen. Und dann hat sich vor ca. 5 Jahren so ergeben, dass ein Trainer gesagt hat, allein kann ich es nicht mehr machen. Er braucht Unterstützung von Eltern. Und das war oft so, alle waren beschäftigt und ich habe gefunden, es wäre schade. Und dann habe ich dann gesagt, okay, ich mache das als zweiter so Trainer und habe dann von Jugend und Sport eine Kindertrainerausbildung gemacht und bin dann so eingestiegen und eigentlich gefunden, nach einem Jahr her, dann wieder auf.
Aber ja, ist nicht so gewesen.
Ist dann nicht so gewesen. Und dann hat es dann geheißen von der Juniorabteilung, es wäre gut, wenn eure Frau dabei wäre, euch für gewisse Sachen, andere Sichtweisen. Und so bin ich dann nachher in einen Vorstand gewählt worden vom FC Brigg. Und trotz allem, dass ich seit 100 Jahren die erste Frau dabei bin, wir ja hier jetzt 100-Jährige, muss ich sagen, bin ich sehr offen empfangen worden und bin eigentlich auch akzeptiert, auch wenn es eine Männerwelt ist.
Ja, und ihr fühlt euch auch da tiptop wohl. Alles wunderbar.
Also für mich ist das, ich bin halt hier aufgewachsen, ich kenne auch viele Trainer von diesen ehemaligen Schulkollegen oder miteinander zu schon kennt und ich finde das eigentlich noch ganz toll, so eine andere Ebene mit ihnen zu diskutieren und zusammen zu arbeiten.
Ich sage weiter so, Ursula Amherd, die Halbstunde ist jetzt schon durch. Merci, dass ihr ja ins Radiostudio vorbeikommen habt, ein bisschen Einblick gegeben in die Berufswelt, Psychiatriezentrum Oberwallis, was ihr da so erlebt, euch über eben Hobbys. Merci, dass ihr vorbeikommen und noch ganz einen flotten Nachmittag.
Dankeschön, auch euch.
Merci.